Die letzte Predigt, wir sind in der Urgeschichte, die hatte ich ja so ein bisschen mit dem Gedanken geschlossen, dass der Gott, der am Anfang in das Tohu Wabohu, in dieses Wüste und Leere dieser ungeformten Welt, dass der da in das Tohu Wabohu seine Ruhe, seine Ordnung, in seinen Frieden hineinspricht, dass dieser Gott auch das Tohu Wabohu in mir, in meinem Inneren, das Chaos in mir, zur Ruhe bringen kann mit der gleichen schöpferischen Kraft, mit diesem gleichen Wort. Und mit diesem Impuls wollen wir ein bisschen weitermachen, an dieser Wahrheit wollen wir ein bisschen andocken. Wir lesen in der Genesis, in der Urgeschichte, zu Beginn ja zwei Schöpfungsberichte, zwei Arten, die den Ursprung der Welt zu beschreiben. Nächste Woche gehen wir da mal noch ein bisschen näher drauf ein, kleine Werbung vorneweg. Wir werden nächste Woche da genau anschauen, warum jetzt eigentlich zwei Schöpfungsberichte und so. Aber interessant ist jetzt dieser Gedanke. Zwischen diesen beiden Schöpfungsberichten, ja, wo wir die Schöpfung des Universums, der Sterne, Sonne, Mond, Pflanzen, Tiere, Menschen beschrieben bekommen, mitten zwischen diesen beiden Schöpfungsberichten drückt einmal der ganze Bericht irgendwie voll auf die Bremse. Inmitten dieser ganzen Action heißt es dann in drei Versen, Genesis 2, 1 bis 3 folgendermaßen. So wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Wir sehen in der Urgeschichte ganz fundamentale Wahrheiten über unser Menschsein, über unser Leben, über unsere Existenz, über Gott. Und dazu gehört auch als Kern des Schöpfungsberichts dieser Tag der Ruhe. Ein ganz zentraler Bestandteil der Schöpfung. Und hier beginnt ein Bogen, der sich durch die ganze Bibel zieht. Die Ruhe Gottes, in die wir eingehen sollen. Diese Ruhe wird dann später sogar zu einem Gebot innerhalb der 10 Gebote und klingt dann ganz ausführlich nochmal so betrachtet. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Gott erklärt uns also nicht nur, dass er in 6-7 Tagen die Welt erschaffen hat, sondern er gibt uns mit dieser Ordnung, mit dieser Chronologie, mit der Schöpfungswoche auch einen Lebensrhythmus mit. So sollt ihr leben, so sollt ihr kreativ sein, so sollt ihr schöpferisch tätig sein, so wie ich. Aber auch so sollt ihr ruhen. Es soll Zeit für bewusste Ruhe geben. Also schaffe, schaffe, Häusel baue, hat eine Grenze. Es darf aufhören. Ich habe heute, als du es erzählt hast, von deiner Kollegin dran denken müssen, dass die vielleicht nicht so viel Ruhe gerade erlebt, wenn sie da im Dachgeschoss schwitzt und baut und tätig ist. Wir brauchen auch die Ruhe, die zum Leben dazugehört. Wir sollen uns am siebten Tag ausruhen, vor Gott und in Gott und uns freuen an dem, was wir leisten konnten, was Gott geschenkt hat, was wir erhalten haben von ihm. Und deswegen lohnt es sich, diesen fundamentalen drei Versen mal ein bisschen auf die Spur zu gehen. Ich habe mal 4 Beobachtungen ausgedacht oder gefunden. Wenn du mitschreibst, kannst du dir die gerne so notieren, so ein bisschen mitdenken. Die erste Beobachtung von mir ist eigentlich erstmal eine Frage, die oft aufkommt. Musste Gott denn ruhen? Die fragt man sich doch, oder? Musste Gott ruhen? Oder warum musste Gott ruhen? Ich würde sagen, diese Frage ist von Beginn an völlig falsch gestellt. Gott musste nicht ausruhen. Es war nicht so, dass Gott irgendwie müde wurde. Das steht da überhaupt nicht. Es bedeutet was viel Fundamentaleres. Diese Ruhe Gottes ist ein Ausrufezeichen. Es ist vollbracht. Es ist vollständig. Jetzt kann geruht werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Werk vollendet war. es ist vollständig.
Ruhe Gottes als Teil der Schöpfung.
Also die biblische Erzählung sagt nicht, es ist notwendig, dass Gott sich ausruhen muss, sondern es bedeutet ein Zeichen von Vollendung, ein Doppelpunkt. Etwas ist abgeschlossen und jetzt kann geruht und genossen werden.
Also kein Zeichen von Erschöpfung, sondern der krönende Abschluss der Schöpfungserzählung. Die Ruhe bildet den Höhepunkt der Schöpfung.
Und das war nicht irgendwie optional oder nachträglich hinzugefügt, sondern von Anfang an Teil der Schöpfung. Der siebte Tag gehört der Ruhe.
Gott konnte erst nach Vollendung der Schöpfung ruhen oder wollte erst dann ruhen, erst als alles vollständig und sehr gut war, wie wir letzte Woche gehört haben, als der Mensch da war. Und siehe, es war alles sehr gut.
Und dann gibt es diese theologische Bedeutung, die viel mehr rausreicht über einen Pausenmoment.
Ruhe bedeutet nicht einfach nur schlafen. Ruhe bedeutet nicht einfach nur nichts tun.
Das hebräische Wort Shabbat impliziert das Beenden einer Aktivität, aber diese Aktivität, die gehört dann auch irgendwie dazu.
Man ruht und freut sich und dankt über das, was geschehen ist, über das, was man hat.
Und so segnet und heiligt Gott auch diesen siebten Tag für uns.
Als Zeichen des Bundes,
ja, die 10 Gebote sind die Grundgesetzordnung für Gottes Volk.
Und da gehört es dazu, du sollst ruhen.
Also Gottes Ruhe nicht als Müdigkeit, sondern ein Zeichen der Vollendung.
Und da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel drin.
Ich musste ja als ehemaliger Maschinenbauer immer so ein bisschen technisch denken.
Und mir macht es zum Beispiel eine irrsinnige Freude, wenn irgendwelche rotierenden Motorteile, Maschinenteile,
wenn die eine Laufruhe haben.
Da spricht man von einer Laufruhe, ja?
Die sind völlig in Bewegung, die drehen mit hoher Drehzahl, die arbeiten, die schaffen was, aber die sind in sich in Ordnung, die laufen in einer Harmonie, in einer Laufruhe, da kennen wir das Wort her.
Derzeit rege ich mich ein bisschen auf über die nicht vorhandene Laufruhe meiner Gangschaltung am Fahrrad, die ich einfach nicht so richtig sauber hinkriege.
Sowas kann mich einfach aufregen.
Aber wenn es dann wieder zur Laufruhe kommt und vielleicht habe ich dann auch die nächsten Tage Zeit, wieder mich da mehr mit zu beschäftigen, dann genieße ich das.
Aber Ruhe bedeutet nicht einfach nur nichts tun.
Ruhe gehört zu einer Schöpfung, gehört zu einer Aktivität.
Die zweite Beobachtung, ich habe schon angedeutet, der Schabbat, der Ruhetag, er ist ein Gebot, es ist ein Gesetz Gottes.
Gott schließt diesen Bund mit Mose, er gibt dieses Grundgesetz der 10 Gebote und eins davon ist das Sabbatgebot.
Und kein anderes Gebot in den 10 Geboten wird so ausführlich beschrieben und mit so vielen Worten beschrieben wie das Sabbatgebot.
Könnte das was für uns bedeuten?
Also ich glaube zumindest für mich, ich brauche diese Botschaft heute mehr denn je. Ich glaube, wir moderne Menschen stehen besonders in der Gefahr, dieses Gebot zu vernachlässigen.
Andere Menschen nicht umzubringen, fällt mir Gott sei Dank sehr leicht.
Aber den Sabbat wirklich zu halten, diese Ruhe Gottes zu suchen, einzuhalten, da wirklich eine Erquickung, eine Erfrischung, ein Auftanken rauszunehmen, fällt mir oftmals gar nicht so leicht.
Es gibt immer was zu tun, selbst an Feiertagen, an freien Sonntagen.
Wenn man schon nicht zur Arbeit geht, da gibt es vielleicht zu Hause irgendwas zu tun oder irgendwas fürs Ehrenamt.
Wir finden doch immer was.
Und ich glaube, wir leben auch so ein bisschen in einer Gesellschaft, wo man diesen Druck hat, immer noch eins draufzusetzen, egal in welchen Bereichen.
Wir haben so viel Luxus, uns geht's so gut, aber das macht auch so einen Druck, immer mehr zu tun, mehr zu haben, noch was draufzusetzen.
Und selbst bei der Freizeit, den besten Urlaub,
das beste Ausflugsziel, die größte Tour zu machen.
Es gibt immer was zu tun und wir stehen in einer gewissen Gefahr.
Social Media, Smartphones, hunderte E-Mails, die sich aufgestaut haben, die mir schon Unruhe machen. Ja?
Teilweise, wenn ich Sonntag denke, oh, morgen muss ich mein E-Mail-Postfach öffnen.
Unruhe.
Wir sind getrieben
und ganz oft fehlt mir die Laufruhe. Aber es gibt dieses Gebot Gottes, dass wir ruhen sollen. Und die Frage an dich heute, bist du bei diesem Gebot Gott gehorsam? Bist du Gott gehorsam? Was sagt Jesus zum Sabbattag? Ja, er sagt in einem bekannten Statement, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat, der Ruhetag, die Ruhe Gottes, das ist ein Geschenk an uns. Ja, wir sind in Christus befreit, die 10 Gebote sind deshalb aber nicht weniger wichtig für uns. Wir dürfen sie mit dem ganz neuen Blick sehen. Es ist für uns geschrieben, die Ruhe ist für uns gegeben, der Sabbat ist für dich da. Du sollst in die Ruhe und Gnade Gottes eingehen und aus ihr leben. Es ist keine verschwendete Zeit, auch für einen Schwaben nicht. Es ist die wichtigste Zeit. Wir brauchen sie. Und wenn dir das oft so geht wie mir, dass allein schon der Gedanke an Stille, an Ruhe dich irgendwie nervös macht, ja, mir geht es oft so, diese ersten Momente Stille kann ich ganz schwer oft ertragen. Aber ich glaube, dann ist das schon ein Zeichen, dass wir da einiges dazulernen müssen. Und wir fragen uns ja oft, wie erlebe ich Gott? Wie wachse ich im Glauben? Wie komme ich da irgendwie tiefer in eine Beziehung rein? Und ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel zu diesen Antworten darin besteht, dass wir die Ruhe lernen müssen. Dass wir das Stillsein vor Gott neu entdecken müssen und aushalten müssen. Und irgendwann auch lernen, wieder zu genießen. Ihr kennt das vielleicht, selbst wenn man sich die Zeit nimmt, okay, es ist Sonntag, ich gehe natürlich brav in Gottesdienst. Dann mache ich noch irgendwann vielleicht Hauskreis und dann habe ich vielleicht auch noch Zeit für persönliches Gebet oder ein bisschen Bibel lesen. Also auch wenn wir uns selbst solche geistlichen Zeiten nehmen, die können schnell zum Programmpunkt werden. Vielleicht kennst du das auch. Es kann sehr schnell mechanisch, technisch werden, Routine werden. Und meine Frage wäre, mit welcher Einstellung gehst du sonntags hierher? Mit welcher Einstellung gehst du in Hauskreis? Mit welcher Einstellung öffnest du deine Bibel? Mit welcher Einstellung faltest du deine Hände? Hast du die Erwartung darin oder das Bewusstsein, ich komme jetzt in die Gegenwart meines Gottes? Weißt du, dass du das Privileg hast, der Vorhang ist zerrissen. Jesus hat am Kreuz den Weg freigemacht. Nichts hält dich auf. Die Gegenwart Gottes ist dir geschenkt. Erwartest du, dass Gott dir in solchen Zeiten begegnet? Dass er vielleicht zu dir spricht, dass er dir seine Gedanken gibt? Lässt du Gott deine Gedanken sortieren? Ich glaube, diese innere Haltung zum Sabbat, zur Stille, auch zu kleinen Mini-Sabbaten im Alltag, die ändert da schon ganz viel. Erstmal still sein vor Gott, erstmal ankommen bei Gott. Der Sabbat ist für den Menschen da.
Erstmal still sein vor Gott, erstmal ankommen bei Gott.
Und wenn ich so komme, dann fällt es mir auch leichter, in diese Momente einzugehen. Wenn ich sage, ich muss jetzt erstmal nichts leisten, ich muss jetzt erstmal nicht diese und diese Verse schaffen, das Kapitel schaffen, das und das im Gebet von Gott bringen, ich darf erstmal ankommen, da erstmal da sein. Und allein diese Zeit, wo ich nichts leiste, wo ich nichts tue, wo ich nichts Frommes irgendwie vollbringe, allein diese Zeit ist schon Anbetung. Allein diese Zeit, die ehrt Gott. Und weißt du was? Ich habe mir angewöhnt, Gott sogar darum zu bitten, dass mir die Ruhe leichter fällt. Auch darum, davon beten. Dass er dir hilft, dieses Thema vielleicht in deinem Leben neu zu vertiefen. Was es heißt, dieses Gebot der Ruhe zu halten. Und zu diesem Punkt haben wir auch als dritte Beobachtung natürlich ein wunderbares Vorbild. Jesus hat alle seine Kraft aus der Ruhe gezogen. Ihr müsst euch mal im Neuen Testament die Stellen angucken, wo irgendwie was Großes passiert. Wo er große Entscheidungen trifft, wo irgendwie ein besonderes Wunder passiert, wo ein Meilenstein ist. Da hat man vorher immer den Bericht, dass er sich auf den Berg zurückgezogen hat, dass er die ganze Nacht hindurch alleine war, gebetet hat. Er zieht sich zum Beispiel ganze Nacht zum Gebet zurück, an dem Tag, bevor er die 12 Jünger beruft. Also er musste diese Nacht, er wusste, es steht an und er musste in dieser Nacht ganz nah bei Gott sein und die Weisheit da ziehen und Gottes Stimme hören, sein Reden hören. Welche dieser Männer soll ich zu meinen Aposteln berufen? Er hat in dieser Nacht nicht geschlafen. Also Ruhe Gottes, ausruhen, Das hat nicht unbedingt was mit Schlaf zu tun. Aber Jesus hat geruht, die ganze Nacht durch. Sozusagen aktiv geruht. Er hat Zeit mit dem Vater verbracht. Schlaf ist wichtig, aber ihr erinnert euch, die Ruhe Gottes war keine Müdigkeit. Wisst ihr das noch? Wichtiger Punkt heute. Und ihr kennt es vielleicht auch, ich kann mit 8 Stunden Schlaf innerlich unfassbar unruhig sein. Aber ich kenne auch die Momente, wo ich nach 3 Stunden Schlaf mit innerem Frieden, einer inneren Ruhe ganz anders unterwegs bin. Jesus ist in sich gekehrt, als die Summe der Ankläger kommt, die Ehebrecherin vor ihn geschleift hat. Er ist in einer absoluten Drucksituation, aber er ruht. Er ruht in sich, er ruht in Gott. Er kniet sich erstmal hin, betet still zum Vater um Weisheit und Rat, so stelle ich mir das vor, kritzelt dann was in den Sand. Er behält die Ruhe in einer absoluten Stresssituation. Er ist die Quelle unserer Ruhe. Und so lädt er uns auch ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Bei Jesus ist Ruhe. Und ich finde es immer so unfassbar wohltuend, so Sachen zu lesen, über die man manchmal drüber hinwegliest, wie er zum Beispiel mit seinen Jüngern umgegangen ist. Die waren da lang unterwegs und dann sieht er seine Jünger und sagt, boah, die brauchen jetzt einfach mal Pause. Und dann sagt er ihnen das auch und sagt, jetzt kommt mal weg von der Menschenmenge, kommt mit mir an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein Wort an einen von uns, an viele von uns vielleicht, an dich heute Morgen sein kann. Dieses Wort von Jesus, diese Einladung. Komm mit mir an einen einsamen Ort. Ruh dich ein wenig aus. Ruh dich ein wenig bei mir aus. Ruh dich bei dem aus, der die Stürme stillen kann. Der sogar im Sturm schläft, weil er weiß, der Vater kann Stürme stillen. Komm mit mir an einen einsamen Ort, ruh dich ein wenig aus. Und die 4. Beobachtung für heute. Die Ruhe Gottes ist das Ziel unseres Lebens. Ich habe gesagt, es zieht sich eine ganze Linie durch die Bibel hindurch. Die Ruhe Gottes ist nicht nur Ziel und Höhepunkt der ersten Schöpfung, sie ist auch Ziel und Höhepunkt der zweiten Schöpfung. Das Ziel, wo alles hingeht. In der Theologie spricht man ja von so einer Zwischenzeit, von einem noch nicht und schon jetzt. Manches von den Versprechen Gottes haben wir schon hier, vieles teilweise. Und die große Vollendung steht noch aus. Und so ist es auch bei der Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes ist uns schon geschenkt, aber wir werden sie besonders erst am Ende aller Tage im Himmelreich Gottes wirklich schmecken, wirklich komplett zur Ruhe kommen. Das ist das Ziel unserer großen Reise. Und wir kennen das ja auch immer so ein bisschen. Auf manchen Grabsteinen sieht man das, vor allem so in England, Amerika. R.E.P. Ruhe in Frieden, sagen wir auf Deutsch. R.E.P. geht dann lateinisch oder Englisch. Requiescat in pace oder rest in peace eben. Und es ist ja manchmal eher so ein oberflächlicher, frommer Wunsch, vielleicht eher so als Trost für die Angehörigen. Aber als Christen wissen wir, bei Jesus ist das, Ruhe in Frieden, eine absolut tiefe Wahrheit. Aber das heißt nicht, dass wir in Ewigkeit auf irgendeiner Wolke einfach nur schlafen. Es bedeutet, dass wir im Shalom, im Shabbat, im Frieden Gottes angekommen sein werden. Wir werden in diese ewige Ruhe eingehen, vollkommen zur Ruhe gekommen sein. Und ich sehne mich jetzt schon nach diesem Gefühl. Im Alten Testament wird immer wieder davon gesprochen, dass Gott sein Volk zur Ruhe führen wird. Und der Hebräerbrief greift es dann auch wieder auf, diese Linie durch die Bibel. Die wir gläubig geworden sind, wir gehen in diese Ruhe ein. Und dann interpretiert der Schreiber von dem Hebräerbrief das auch noch so und sagt, schau mal, die Ruhe Gottes wurde im Alten Testament Josua und dem Volk versprochen. Aber dann heißt es weiter, wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Die letzte Ruhe nach von einem anderen Tag. Für die, die in Jesus sind, die letzte Ruhe für Gottes Volk, die kommt noch. Das ist eine wunderbare Beschreibung für das Himmelreich. Eingehen in die Ruhe Gottes, der Höhepunkt der ersten Schöpfung und der Höhepunkt der zweiten Schöpfung. Wir werden in die Ruhe Gottes eingehen. Im Gegensatz dazu wird in der Offenbarung über die, die das Tier, wie es da heißt, und nicht Gott anbeten, gesagt, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Also vor diesem Hintergrund eine ganz furchtbare Vorstellung. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Aber wir, die wir gläubig sind, wir sind in seine Ruhe eingegangen. Zum Schluss möchte ich nochmal den Bogen schlagen zu Psalm 100, den wir gelesen bekommen haben während der Anbetungszeit heute Morgen, wo es heißt, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Psalm 46, 11 klingt ganz ähnlich, da wird noch zusätzlich geschrieben, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, dass diese Erkenntnis auch ein Schlüssel ist, um zur Ruhe zu kommen. Still sein, zur Ruhe kommen vor Gott bedeutet auch, so eine Erkenntnis zu haben, hey, ich bin Geschöpf, du bist Schöpfer, ich bin Schaf, du bist Hirte. Ich bin abhängig von meinem Hirten, vom Schöpfer. Ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand. Ich habe nichts beizutragen, dass ich am Leben bin. Es ist alles ein Geschenk. Es kommt alles von oben. Er hat es in der Hand. Ich brauche meinen Gott. Ich brauche meinen guten Hirten mehr als die Luft zum Atmen. Und die Erkenntnis, nicht alles selber hinzubekommen, ist der erste Schlüssel zu diesem Segen. Ich brauche meinen Gott. Ich bin nicht der Schöpfer. Ich bin Geschöpf. Darum hoffe ich, dass du dich mit dieser Predigt heute einladen lässt, dazu wieder neu dieses Thema für dich zu ergreifen. Was heißt es, still sein vor Gott, wirklich Ruhe zu finden bei ihm, seinen Rhythmus, seine Ordnung, seine Laufruhe in deinem Leben vielleicht nachzuspüren. Und dazu nochmal diesen Vers aus Matthäus 11, diese Einladung von Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ja, erfrischen. Ich will euch auftanken lassen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es gibt eine inzwischen schon ziemlich berühmt gewordene englische Bibelübertragung, die Message-Bibel, von einem Pastor namens Eugene Peterson. Und er hat vor allem an dieser Stelle eine eigene Übertragung vorgenommen, die sehr, sehr berühmt schon geworden ist, wo er an dieser Stelle übersetzt, learn the unforced rhythms of grace. Es ist keine direkte Übersetzung, aber ich glaube, sie trifft diesen Kern von diesem zur Ruhe kommen, von Gott geleitet sein, von Jesus lernen richtig gut. Learn the unforced rhythms of grace. Zu Deutsch vielleicht etwa so, lerne den unerzwungenen Rhythmus der Gnade zu leben. Es ist die Einladung von Jesus, in seiner Ruhe auch zu leben, von ihm zu lernen, religiöses Burnout hinter sich zu lassen, aufhören, alles zu erzwingen, stattdessen die Wegweisungen, die Stimme Gottes im Alltag zu erleben, die Führungen Gottes und aus dieser Gnade einfach zu sein. The unforced rhythms of grace. Vielleicht ist das ein Ausdruck, über den du ein bisschen nachdenken willst. Und es bedeutet nach diesem Vers auch, es geht um ein Lernen. Lernt von mir, sagt Jesus. Das ist für mich ein Trost, das heißt, auch Stille muss ich lernen. Auch Sabbat halten, dass ich wirklich auftanke bei Gott, nicht nur schlafe, auch das muss ich lernen. Und ich darf es lernen, ich muss es nicht sofort perfekt hinkriegen. Vielleicht hast du Lust, auch zu lernen, und ich habe mir mal überlegt, was ich mir so vornehme. Und vielleicht kann das für dich auch in den nächsten Tagen ein Einstieg sein, bei dem Thema weiterzuarbeiten. Ich hoffe, du hast ein bisschen Lust, mehr in diese Ruhe reinzukommen. Mein Plan für das wäre folgendes. Ich bete erstmal darum. Gott, ich möchte mehr von deiner Ruhe erleben. Bitte hilf mir dabei. Und dann will ich mir Zeit nehmen, vor Gott zu sein, ohne Programm, zwanglos und zu schauen dann, wo gehen denn meine Gedanken hin? Aufzuschreiben vielleicht, was in meinem Kopf vorgeht. Einfach nur die Worte, die mir kommen, aufzuschreiben, damit sie aus dem Kopf sind, damit sie gefangen sind und ich frei bin. Und dann vielleicht zu unterscheiden, was sind denn Gottes Gedanken, auf welche Themen macht er mich aufmerksam? Was ist heute vielleicht dran? Was ich auch sehr genieße, was mich zur Ruhe bringt, ist, wenn ich Bibelworte auswendig lerne, die mir im Alltag immer wieder dann aufploppen im Bewusstsein. Vielleicht fangen wir mit Psalm 100 an. Ihr habt es gesehen, er ist nicht lang. Eine Bibelreise kann ich dir vorschlagen, wenn du zum Beispiel das Stichwort Ruhe oder das Wort Schabbat bei bibleserver.com oben eingibst, kommen alle Bibelstellen durch die ganze Bibel hindurch, jeder Vers, der damit zu tun hat, sich einfach mal da eine Stunde mit auseinanderzusetzen. Oder du suchst dir es auch für den Sommer, wenn du mir viel da hoffentlich mehr Zeit zum Lesen ist, ein, zwei gute Bücher aus der Buchhandlung, am besten natürlich in Liebenzell, über das Thema Schabbat, Ruhe, Rhythmus. Ein paar Vorschläge, wie du mit dem Thema weiterarbeiten kannst. Ruhe also als großes Versprechen der neuen Schöpfung. Das beginnt mit der Auferstehung an dem Sonntag, den dann die Christen letztlich feiern. Das ist dann der Schabbat geworden der Christen, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Diesem neuen besonderen Tag, wo es hieß Tetelestai, es ist alles vollbracht. Gnade, Gott hat geschenkt, Jesus hat alles erfüllt. Und somit ist der Schabbat eigentlich letztlich die Ruhe Gottes auch eine zentrale Wahrheit des Evangeliums. Du musst vor Gott nichts tun und nichts leisten. Du bist befreit von eigener Gerechtigkeit. Du kommst nicht näher zu Gott, weil du dich irgendwie frommer oder geistlicher irgendwie übst. Im Gegenteil, manchmal kann das sogar von Gott wegbringen. Jesus ist Mensch geworden, ist für dich gestorben und auferstanden, hat den Weg freigemacht zu Gott. Und Jesus hat dieses Leben in perfekter Harmonie, in der perfekten Laufruhe, in Liebe und Harmonie zu Gott und den Menschen gelebt und schenkt dir dieses Leben als Tausch für dein altes Leben. Und deswegen nochmal diese letzte Erinnerung daran. So schön formuliert in Epheser 2, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich bete und danach tun wir uns das jetzt einfach mal an und haben ein, zwei Minuten einfach nur Stille. Und du kannst einfach vor Gott sein oder du betest in deinen Gedanken und die Band wird uns dann langsam ins nächste Lied führen. Ich bete. Jesus, danke für das Wort, das wir heute wieder für unser Leben bekommen haben. Danke für die wunderbaren Ordnungen des Schöpfers, des Vaters, der uns dieses Leben, diese Welt geschenkt hat und der auch ruht und uns sagt, diese Ruhe ist auch für uns. Und Herr, wir bekennen dir, wo wir dieses Gebot auch vernachlässigt haben. Wir bitten dich da um Verzeihung und bitten dich auch, dass du uns hilfst, das mehr und mehr kennenzulernen, was es heißt, in deiner Ruhe, aus deiner Ruhe, in deinem Frieden zu leben. Bitte segne uns darin und hilf uns. Amen.